BR24 Medien.
Heute mit Linus Lühring. Und zum Anfang dieser Folge von BR24 Medien zitiere ich mal ein paar Schlagzeilen. Da heißt es zum Beispiel: Sender vor dem Aus oder Medienvielfalt in Bayern wird zerstört. Und es ist auch die Rede von Hiobsbotschaften. Der Sender, um den es da geht, das ist Radio Z in Nürnberg. Der Sender, der ist ziemlich außergewöhnlich, der arbeitet nicht kommerziell, bezeichnet sich selbst als freies Radio. Was genau das heißt, klären wir gleich. Fest steht, seit 37 Jahren gibt es den Sender und jetzt könnte es vorbei sein. Das befürchten zumindest die Macherinnen und Macher bei Radio Z.
Wir haben jetzt noch Zeit bis Juni und wissen eigentlich noch gar nichts.
Das hört sich dramatisch an. Es geht da ums Geld. Die Finanzierung von Radio Z soll gekürzt werden, heißt es. Dem gehen wir heute nach und fragen, ja, wie gefährdet sind freie Sender wie Radio Z wirklich? Um es schon mal kurz anzudeuten, es wird da in dieser Sendung eine Überraschung geben. Wir fragen außerdem, was ist auf Sendern wie Radio Z zu hören und ganz generell, welche Bedeutung haben freie Radios heute noch? Mit dabei in BR24 Medien ist Philipp Artelt. Philipp, du hast recherchiert zur Situation von Radio Z. Grüß dich.
Hallo.
Um zu verstehen, was da los ist, da müssen wir Radio Z, würde ich sagen, vielleicht erstmal kurz erklären. Ich habe den Sender eben außergewöhnlich genannt. Er ist empfangbar in Nürnberg und Umgebung auf der UKW-Frequenz 95,8. Außerdem im Netz und über Digitalradio. Er ist nicht öffentlich-rechtlich organisiert wie der Bayerische Rundfunk, der ja vor allem über den Rundfunkbeitrag finanziert wird. Aber Radio Z ist auch kein Privatradio wie Antenne Bayern und viele andere Lokalradios in Bayern, die eben vor allem über Werbung sich finanzieren, sondern Radio Z nennt sich selber freies Radio. Das gibt sonst in Bayern nur in München, Radio Lora heißt es hier. Aber Philipp, erklär mal kurz, was ist ein freies Radio?
Ja, das freie Radio gehört sozusagen zu den Bürgermedien. Das ist eine dritte Säule neben den öffentlich-rechtlichen und den privaten kommerziellen Sendern, von denen du gerade schon gesprochen hast. Diese Bürgermedien, diese freien Radios, werden oft von Vereinen getragen, sind nicht kommerziell, verdienen also kein Geld mit Werbung, sondern werden über Spenden getragen, meistens über Mitgliedsbeiträge und aber auch, und das ist der springende Punkt, über öffentliche Förderungen.
Und nochmal zur Klarstellung, bei Radio Z arbeiten die meisten Mitarbeitenden ehrenamtlich.
Ja, das ist so. Es gibt ein paar Stellen eben in der Verwaltung, in der Geschäftsführung sozusagen, aber eigentlich wird da ehrenamtlich Radio gemacht.
Und jetzt geht es eben um die Finanzierung. Das ist jetzt schon mehrfach Thema geworden. Jetzt machen wir es mal konkret. Es soll gekürzt werden. Das waren dramatische Schlagzeilen, die wir da am Anfang gehört haben. Was steht da genau im Raum, Philipp?
Im Raum steht eine Kürzung im Bereich um die 30.000 Euro seitens der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Das ist sozusagen die Aufsichtsbehörde für den privaten Rundfunk in Bayern und die ist dann eben auch zuständig für den nicht kommerziellen privaten Rundfunk, also für Radio Z. Und da hören wir am besten Dieter Rathke von Radio Z, der moderiert selber Sendungen, ist aber auch der sozusagen der Pressesprecher des Senders.
Das entspringt aus einem Telefonat von unserer Geschäftsführerin mit der Bereichsleiterin bei der BLM, die ihm wörtlich wohl gesagt hat, es müssten ja Kosten eingespart werden von 30.000 Euro. Aber ob wir die jetzt zahlen sollen, wir haben nichts Schriftliches von der BLM, gar nichts.
Um das einzuordnen, 30.000 Euro. Bis jetzt hat Radio Z etwa 50.000 Euro an Förderung bekommen, um senden zu können, so eine Infrastrukturförderung. Einen Eigenanteil von 10.000 Euro muss Radio Z über Mitgliedsbeiträge und Spenden eben zum Beispiel aufbringen. Und da sind 30.000 Euro eigentlich schon ein richtig großer Batzen.
Absolut. Man hat es gerade auch gespürt bei Dieter Rathke, was da für eine Empörung oder Verunsicherung da ist. Gleichzeitig müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erklären, die BLM, was macht die genau? Du hast eben gesagt, die sind zuständig als Aufsichtsbehörde eben auch für Radio Z. Was steckt da genau dahinter?
Die BLM, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, ist zuständig zum Beispiel für die Lizenzvergabe, weil man braucht ja eine Lizenz, um auch auf UKW, also sozusagen übers richtige Radio und nicht nur übers Internet senden zu können. Sie ist eben auch für die Vergabe von Förderungen zuständig. Wir haben eben von diesen 30.000 Euro gesprochen. Förderungen zum Beispiel zur Finanzierung der Technik für diese Frequenz und auch für besondere Sendungsideen zum Beispiel gibt es da Förderungen. Da gibt es auch Geld für den Sender. Die BLM ist allerdings jetzt keine Behörde im klassischen Sinne, sondern sie soll eher staatsfern sein, wie wir, die öffentlich-rechtlichen Sender, der Bayerische Rundfunk ja auch.
Jetzt sind wir schon sehr hintergründig geworden. Wir sprechen auch gleich weiter über dieses Finanzierungsthema. Du hast nämlich auch bei der BLM nachgefragt, was denn da dran ist an den Kürzungsplänen, Philipp. Und ich habe es eben angedeutet, die Antworten, die du da bekommen hast, die waren ein bisschen anders als erwartet. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne noch bei Radio Z erstmal bleiben, dem Freien Radio in Nürnberg, und mal reinhören ins Programm. Du warst ja auch im Studio dabei bei wohl einer der bekanntesten Sendungen von Radio Z und die heißt Strafzeit.
Hallöchen, hallihallo zur Strafzeit am 14. April. Hallo, sagt Maggie. Ich bin heute nicht allein im Studio. Ich sag's euch, hier ist heute einiges los. Der Dieter ist noch in der Küche, kommt auch noch mit dazu. Und es gibt wie immer eure Grüße von drinnen nach draußen und andersrum. Mails werden beantwortet.
Grüße von drinnen nach draußen, hat die Moderatorin da gerade gesagt. Philipp, was ist die Strafzeit? Um was geht's da?
Die Strafzeit ist eine Sendung für Menschen im Gefängnis. Knastfunk sozusagen. Also die Gefängnisinsassen, die sitzen, wenn sie wollen, eben jeden Sonntagabend vorm Radio, 18 Uhr, hören Radio Z, dürfen auch Radio Z hören, ganz legal und offiziell, schreiben Briefe mit Grüßen an ihre Freunde und Familie und die grüßen dann zurück ins Gefängnis.
Also ein sehr, sehr spezielles Format, was in keinem anderen Radio so Platz hat.
Das ist wohl so, also was wirklich Einmaliges, was natürlich auch von diesen Förderungen, von denen wir gesprochen haben, abhängt. Da sind die natürlich wichtig. Also da erfüllt Radio Z auch eine soziale Rolle, die den Menschen drinnen Kraft gibt, die den Menschen draußen auch Kraft gibt. Also vielleicht so zur Einordnung, 10 bis 15 Briefe pro Woche kommen da an. Während der Sendung kommt eine ganze große Zahl an Anrufen von Menschen draußen, also von Familienmitgliedern, die Menschen drinnen im Gefängnis eben grüßen wollen. Und ja, das gibt den Gefängnisinsassen Kraft und Perspektive, ist aber auch für die Angehörigen draußen eben sehr wichtig, sagt Maggie Bernreuther, die eben die Sendung auch moderiert.
Denn man denkt immer an die gar nicht so viel, was das für die bedeutet, wenn einfach ein Mensch aus ihrem Lebensmittelpunkt auch vom einen Tag auf den anderen nicht mehr da ist und alles trotzdem laufen muss. Und für die ist es auch ganz toll, da einfach einen Kontakt dann zu haben.
Und die Moderatoren, die Maggie Bernreuther, die wir gerade schon gehört haben, und der Dieter Rathke, der eben auch die Strafzeit mitmoderiert, die hatten, als ich dort war, Studiogäste. Mama Steffi und die beiden Jungs Niklas und Elias, die ihren Papa im Gefängnis gegrüßt haben.
Und jetzt wird sich wahrscheinlich jemand in der Vollzugsanstalt, wie es immer so schön heißt in Nürnberg, den Hindern abfreuen. Denn die sind hier live im Studio und möchten an den Benjamin ganz tolle Grüße übermitteln. Wer will als erstes? Die Kinder wollen. Also, dann macht los. Jetzt kannst du da oben reinsprechen.
Ich hab den Papi ganz doll lieb bis zum Mond und wieder zurück.
Okay. Und erzähl mir mal, was hast denn die ganze Woche so gemacht? Warst Fußball spielen oder was hast denn gemacht?
Fußball gespielt.
Okay. Und hast ihn aber auch ganz doll vermisst, ne? Weil er kann ja nicht mit dir Fußball spielen.
Also das war der Ausschnitt aus der Strafzeit. Ich finde das schon tatsächlich echt bewegend, das so anzuhören. Wenn man mal auf das generelle Programmschema von Radio Z schaut, das ist wahnsinnig unterschiedlich. Da gibt es eine Sendung, die heißt Kurvenfunk. Es gibt eine, die heißt Schlachtschüssel. Eine andere heißt Durchgeknallt. Wie sieht man da seinen Auftrag bei Radio Z?
Das Programm macht aus, dass es eben was anderes ist als das, was die anderen Radiosender bieten. Also nicht diese herkömmliche Informationsvermittlung zum Beispiel, wie wir sie von den Öffentlich-Rechtlichen haben. Nicht ein buntes Musikprogramm mit den besten Hits der 80er, 90er und von heute, wie es die Privatradios oft haben. Man spielt Musik, die sonst nicht läuft. Es gibt Sendungen für Minderheiten, für kleinere Gruppen, für Schwule und Lesben, für Türken. Durchgeknallt hast du erwähnt, eine Sendung für psychisch Kranke, die sich da auch vertreten fühlen, die da vielleicht auch Tipps kriegen, wie sie mit ihrer Situation am besten umgehen. All diese Gruppen haben da eine eigene Sendung und ein Sprachrohr ihrer Community.
Und Philipp, eine Frage ist noch offen. Wofür steht denn das Z im Namen von Radio Z?
Also meines Wissens steht das genau für nichts.
Okay, so ein bisschen so ein anarchischer Faktor. Und an dieser Stelle würde ich ein kurzes Break machen. Als ich das Thema Radio Z und freie Radios in Bayern bei uns in der Redaktionssitzung vorgestellt habe, da gab es echt eine kleine Überraschung für mich, nämlich Ina Kraus, eine Kollegin von mir in der Politikredaktion, die hat sich da gemeldet und sie hat gesagt, dass sie beim Sendestart von Radio Z 1987 dabei war, also eine Zeitzeugin. Und ich habe dann ausführlich mit Ina gesprochen, wie das damals war, als Radio Z begonnen hat. Und sie hat mir nochmal geschildert, was für ein besonderes Gefühl das damals war.
Weil es ja auch wirklich was Neues war, mit so einem Sender überhaupt an den Start zu gehen und es überhaupt hinzukriegen, dass nach diesen ganzen Widerständen, die so auch kamen aus der Politik, aus der BLM, das zu schaffen und dann auch wirklich eine Plattform bespielen zu können, in der ganz viel Freiheit möglich ist.
Wie hast du den Sender damals wahrgenommen? Wer hat zusammen mit dir da gearbeitet?
Wir waren viele junge Leute, also auch ich war damals jung, ich war 22 oder 23. Und ja, wir waren sehr divers. Es waren linke Aktivisten, es waren Leute, die ihre Musikrichtung, Heavy Metal oder was weiß ich, was halt nicht so im Mainstream angesagt war, rüberbringen wollten. Ich war eher so Teil der Nürnberger Kulturszene, so habe ich mich gefühlt und wollte eben über Kultur berichten. Und wir waren sehr divers, ja. Es waren auch die migrantischen Gruppen dabei, Lateinamerika-Magazin gab es, ein kurdisches Magazin und natürlich die Lesben und Schwulen, um die es ja viel bei der Auseinandersetzung um die Lizenz ging. Die waren da auch dabei und es war ein sehr bunter Haufen.
Kulturschock hieß deine Sendung, hast du mir schon verraten. Du hast mir auch gesagt, dass damals der BR, also der Sender, für den wir beide jetzt arbeiten, ja fast schon so eine Art Feindbild war, um es mal hart zu sagen.
Ja, das war's, ganz eindeutig. Die Öffentlich-Rechtlichen und vor allem der Bayerische Rundfunk war für uns jetzt einfach auch ein Closed Shop ein bisschen. Also ich hatte da das Gefühl und ich glaube viele bei Radio Z, da kommen unsere Sichtweisen gar nicht irgendwie zum Zug. Wir haben das als sehr konservativ wahrgenommen. Ich würde auch sagen, es war damals auch sehr konservativ. Und dann auf der anderen Seite, der Privatfunk war sehr kommerziell geprägt. Und wir wollten da einfach was gegen den Mainstream senden und ja, haben uns da auch sehr wohl gefühlt in dieser Nische.
Und hättest du dir damals nicht träumen lassen, dass Radio Z irgendwann das Sprungbrett vielleicht zum BR wird?
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nicht Journalistin werden. Ich wollte da mitmachen. Das war für mich eher Aktivismus und ich war Teil der Kulturszene. So habe ich mich, glaube ich, gefühlt. Und ein Projekt zu machen, das an der Basis angesiedelt ist, das einfach macht und loslegt. Und ich habe da ja auch großteils ehrenamtlich gearbeitet, auch mal ein Jahr lang als Festangestellte auf einer ABM-Stelle für Arbeitslose. Und ja, ich habe nicht gedacht, dass ich mal Journalistin in einer professionellen Weise werde.
Ina Kraus war beim Start von Radio Z im Jahr 1987 dabei und sie arbeitet heute in der Politikredaktion des BR. Und sie hat es gerade auch schon angedeutet, Radio Z musste viele Hürden überwinden. Seit 40 Jahren, Mitte der 1980er Jahre, gibt es private Radiostationen in Bayern. Radio Z musste kämpfen, um auch eine Lizenz zu bekommen. Das haben die Macherinnen und Macher mit viel Leidenschaft erreicht. Und damit kommen wir wieder zurück zur Gegenwart, denn leidenschaftlich setzen sich die Verantwortlichen bei Radio Z in Nürnberg auch heute noch für ihren Sender ein. Philipp Artelt, du hast zur aktuellen Situation bei Radio Z recherchiert. Wir haben es eben schon ausführlich erklärt, Radio Z befürchtet Kürzungen, was die Finanzierung angeht. Das könnte existenzbedrohend werden, heißt es. Bei Radio Lura aus München, dem anderen freien Radio, da sieht es übrigens ähnlich aus. Auch dort hat man Angst vor weniger finanzieller Förderung. Und diese Förderung, die kommt, wir haben es eben schon angedeutet, von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Philipp, du konntest mit dem Präsidenten der BLM sprechen, Thorsten Schwieger heißt er. Was hat er gesagt? Was ist dran an diesen Kürzungsplänen?
Diese Information, 30.000 Euro oder so ein Betrag weniger Förderung, entspringt ja einem Telefongespräch zwischen Radio Z und der BLM. Der BLM-Präsident hat natürlich mit seiner Mitarbeiterin über dieses Telefongespräch gesprochen und mir dann gesagt, wie er das interpretiert.
Die sagt, also über eine Streichung von 30.000 Euro war jetzt nicht die Rede. Es ist nur sozusagen wohl der Zeitplan angesprochen, was die technische Infrastrukturförderung angeht. Also das lässt sich für mich jetzt nicht mehr aufklären, wo und wie da die Irritation entstanden ist. Diese technische Infrastrukturförderung, die läuft am 30. Juli 2024 aus. Aber nachdem es auch Mittel des Freistaat Bayern sind, können wir da sozusagen nicht alleine drüber verfügen und haben aber sehr gute Gespräche, die darauf hinauslaufen würden, dass es in gleicher Höhe fortgeführt wird. Dass wir das nicht sicher zusagen können, ja, das liegt in der Natur der Sache. Aber also ich gehe heute davon aus, dass die Förderung unverändert über den 30. Juli 2024 fortgeführt wird. Umgekehrt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Wir haben eigentlich einen ganz guten Austausch, ganz guten Draht zu den gemeinnützigen Anbietern bei uns in Bayern.
Ja, Philipp, das ist jetzt die überraschende Wende, die ich am Anfang schon angedeutet hatte. Das klingt eher nach einem Missverständnis, denn die BLM, so sagt es Thorsten Schmiege, der Präsident, die möchte die Förderung im bisherigen Rahmen beibehalten, also von Kürzung keine Spur.
Ja, und es ist aber noch was ganz anderes Interessantes drin. Thorsten Schmiege sagt, er ist ein bisschen enttäuscht, dass Radio Z damit jetzt so an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil man sich eigentlich eben so gut mit den freien Radios versteht. Und das Interessante ist, das sagen auch die Leute von Radio Z, dass dieser Austausch mit der BLM meistens gut war und dass die Aufsichtsbehörde die Arbeit der freien Radios auch wertschätzt. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass sich die BLM-Spitze übrigens in schwierigen Zeiten für die freien Radios eingesetzt hat. Und das ist schon etwas Besonderes, wenn da bei einem politisch linken Sender offenbar auch ein Vertrauen in staatliche oder öffentliche Einrichtungen da ist, ausgerechnet im konservativ regierten Bayern.
Also fassen wir nochmal zusammen. BLM-Präsident Schmiege sagt, die Förderung soll eben weiter bestehen. Aber es hängt, das hat er auch gesagt, ein bisschen von der Staatsregierung ab, die eben wiederum einen Teil der Mittel bewilligt. Und das erzeugt Unsicherheit bei den freien Sendern. Ist verständlich. Es gibt auch immer wieder Forderungen, die Finanzierung der freien Radios gesetzlich zu verankern, dass man eben nicht immer wieder diese Verhandlungen hat. Wie sieht es denn da in Bayern aus?
Bevor wir darüber reden, lassen wir erstmal nochmal Thorsten Schmiege darüber reden von der BLM. Der ist da skeptisch, wenn ein Sender immer so eine feste, gesetzlich vorgeschriebene Förderung bekommt.
Das ist der springende Punkt, sich darauf ausruhen. Ja? Das ist so ein bisschen, wenn ich natürlich sage, ich muss möglichst viel Qualität sozusagen auch bieten, muss mich da auch anstrengen, muss auch wieder immer wieder zeigen, dass ich es kann. Wir haben jedes Jahr deutlich mehr Anträge auf Programmförderung, als wir Mittel zur Verfügung haben.
Und diese Mittel, die soll eben der bekommen, der sich mit dem besten und innovativsten Programm hervortut und nicht automatisch der, der eben schon seit Jahrzehnten vor sich hinsendet. Das heißt nicht, dass Radio Z jetzt nichts mehr bekommen soll, aber sie müssen sich einfach genauso um Förderungen bemühen wie die anderen auch.
Macht man sich bei Radio Z auch Gedanken, wie eine andere Finanzierung aussehen könnte?
Ja, bei Radio Z, da schwingt in dem Thema auch so ein bisschen Selbstkritik mit. Denn auch bei Radio Z sehen Sie, dass Sie sich auf diese Förderung so ein bisschen blind verlassen haben in der Vergangenheit. Dieter Radke von Radio Z, der formuliert das so.
Und da muss ich auch ein bisschen selbstkritisch dazu sagen, das haben wir definitiv viel zu lange zugelassen. Ich war auch mal im Vorstand und ich habe damals schon gesagt, wir dürfen da nicht immer sicher davon ausgehen. Wir sind nicht immer gern gesehen und irgendwann wird sich eine politische Landschaft mal verändern, dann werden die Mehrheitsverhältnisse anders etc. etc. Also können wir nicht immer davon ausgehen. Aber wir sind, glaube ich, gut geweckt worden.
Und diese Erweckung, die hat eben zu Spendenaufrufen geführt, inzwischen offenbar mit Erfolg. Der Trägerverein von Radio Z hat einige neue Mitglieder bekommen, hat mir Dieter erzählt. Ein bisschen Hoffnung auf mehr finanzielle Freiheit, also auch für die freien Radios.
Die Situation freier Radios in Bayern. Philipp Artelt hat dazu recherchiert und ich halte mal fest, die Situation, die ist nicht einfach, wenn es um die Finanzierung geht, aber es ist eben auch nicht so düster, wie es mal schien. Radio Z in Nürnberg und auch Radio Lora in München, das andere freie Radio in Bayern, die stehen nicht vor dem Aus. Philipp, vielen Dank für deine Recherchen und deine Erklärungen.
Sehr gerne.
Und jetzt, am Ende möchte ich den Blick nochmal weiten und grundsätzliche Fragen stellen zur Situation und auch zur Zukunft freier Radios. Das mache ich mit Jan Böhnkost, er ist Kommunikationswissenschaftler und untersucht in seiner Promotion die Entwicklung der freien Sender in Deutschland. Hallo Herr Böhnkost.
Hallo.
Wir haben jetzt ganz viel schon über Probleme der Finanzierung gesprochen. In Deutschland gibt es unterschiedliche rechtliche Konstellationen, je nach Bundesland. Aber aus Ihrer Perspektive ist die Frage der Finanzierung und da immer neue Herausforderungen, ist das was, was freie Radios generell begleitet?
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Freies Radio ist nirgendwo in der Bundesrepublik so richtig abgesichert. Es hat sicherlich viel auch mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Die Idee Freies Radio entstand mehr oder weniger um 1980 in Kritik am öffentlich-rechtlichen Sendemonopol, damals in der Form von Piratensendern noch. Und da ging es damals vom Selbstverständnis her darum, emanzipatorische Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Später so im Fahrwasser der Privatisierung des Rundfunks im Laufe der 80er Jahre ist dann in einigen und mit der Zeit immer mehr Bundesländern in den Landesmediengesetzen so etwas entstanden, was sich nicht kommerzieller Lokalrundfunk nennt. Und da haben sich viele der Akteure, die sich positiv auf diese Vorstellung von freiem Radio beziehen, dann versucht einzuordnen, um das auf legale Beine zu stellen. Und das ist kein kompletter Widerspruch, aber das knatscht da immer wieder. Und gleichzeitig ist auch der nicht kommerzielle Lokalrundfunk einer, der immer in einem Abhängigkeitsverhältnis steht zu den Landesmedienanstalten und letztendlich auch zu den Landesregierungen.
Das haben wir jetzt auch schon gemerkt beim Beispiel Radio Z und auch Radio Lora in Bayern. Sie haben jetzt gerade schon den Begriff Gegenöffentlichkeit verwendet, der ganz essentiell ist für freie Radios, also sich Gehör zu verschaffen. Gleichzeitig gibt es heute soziale Medien, es gibt Podcasts, YouTube, viele Möglichkeiten. Braucht es freie Radios oder auch Community Radios, wie sie ja zum Teil genannt werden? Braucht es die dann noch?
Naja, das kann man, glaube ich, auf zwei Ebenen beantworten. Die eine Frage wäre ja, braucht es noch Radio in den heutigen Medienkonstellationen, wie wir sie haben? Das würde, glaube ich, ausarten und eine eigene Sendung bedürfen. Braucht es noch freies Radio? Da würde ich wieder diese demokratietheoretische Perspektive einnehmen und hervorheben, dass Demokratie, gerade wenn sie sich im Wandel befindet, immer wieder neu organisiert werden muss, weil sie nicht von selber entsteht. Und wenn wir dann betrachten, dass die Ausgestaltung von Öffentlichkeit in den letzten ein, zwei Jahrzehnten vor allem multinationalen Konzernen überlassen wurde und abhängig ist von deren Plattform-Policy, dann glaube ich, steht es einer liberalen Demokratie sehr gut zu Gesicht, auch gerade im lokalen Raum auf freie Radios und meinetwegen auch auf andere Lösungen zu setzen, die anders organisiert sind.
Sie haben gerade diesen Lokalbegriff schon erwähnt. Das ist ja bei Radio Z eben auch schon ganz deutlich geworden, wie kleinräumig man da oft sendet. Es gab diese Grußsendung für Gefangene in Nürnberger Gefängnissen. Da sagen Sie, könnten freie Radios eine ganz wichtige Rolle spielen, eine ganz wichtige Nische besetzen?
Ja, ich glaube, gerade der lokale Raum ist häufig vernachlässigt, wenn es um gesellschaftliche Öffentlichkeit geht. Ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil sobald man den lokalen Raum verlässt, nimmt man ihn in einem anderen lokalen Raum höchstwahrscheinlich nicht mehr so wahr. Und deswegen, das ist also auch ein Grund, warum freies Radio zum Beispiel in einer medienpolitischen Debatte oder auch in einer akademischen Debatte sehr schnell vergessen wird oder untergeht, wenn über solche Themen wie die Organisation von Öffentlichkeit geredet wird oder die Struktur von Öffentlichkeit im demokratischen Raum. Ich glaube, das deckt sich jetzt so ein bisschen mit der vorherigen Frage. Gerade im lokalen Raum kann Radio da eine Nische füllen, wenn es von den Menschen selber organisiert ist, also den Sendungsmachenden, die im Lokalen öffentlich etwas beitragen wollen und nicht abhängig ist von den Strukturen und Ressourcen großer Internetkonzerne. Und ich glaube auch darüber hinaus, dass das Radio ein sehr nahbares Medium ist, durch die Begrenzung auf Sprache sehr unmittelbar, gleichzeitig auch in den Anforderungen, überhaupt ein Radio zu organisieren, vergleichsweise einfach herzustellen.
Ein Punkt, an dem man ja im Lokalen auch immer denkt, beim Lokaljournalismus, ist, dass oftmals gerade auf lokaler Ebene starke Monopole entstanden sind. Viele Zeitungen beispielsweise wurden geschlossen, andere erscheinen jetzt im gleichen Verlag, haben zwar unterschiedliche Teile, haben aber de facto den gleichen Mantel. Aus Ihrer Sicht, wie können sich da freie Radios einordnen?
Also wir haben die Situation, dass im lokalen Raum immer mehr Zeitungsmonopole existieren. Und das zeigt ja auch die langjährige oder jahrzehntelange Entwicklung, dass das im Zuge von Rationalisierung, also vor allen Dingen ökonomisch getrieben, immer stärker wird. Und Das ist natürlich aus einer demokratischen Perspektive heraus, gerade im lokalen Raum, wo das direkte Handlungsumfeld der Menschen in ihrem Lebensalltag ja besteht, ist das fatal aus meiner Sicht. Und jedes zweite, dritte Lokalmedium, und dazu gehören ganz klar für mich auch freie Radios mit ihrer Zielsetzung, ist da immer ein Gewinn.
Herr Böhnkost, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke in Ihre Forschung letztendlich und auch Ihre Visionen für die Weiterentwicklung von freien Radios. Herzlichen Dank.
Gerne.
Das war's für heute in BR24 Medien. Wir haben die Situation und auch die Bedeutung freier Radios besprochen. Der Start in die Sendung, der war düster. Von massiven Kürzungen war die Rede, von Sendern, die vor dem Ausstehen. Das hat sich im Laufe der Sendung dann aufgeklärt. Die Förderungen, die finanziellen Förderungen, die sollen in Bayern bleiben, also für Radio Z in Nürnberg und auch für Radio Lora in München. Gleichzeitig überlegen die nicht kommerziellen Sender, wie sie sich auch andere Finanzierungsmöglichkeiten schaffen können. Die angeblichen Kürzungspläne, die waren da eine Art Weckruf, hieß es bei Radio Z. Ich bin Linus Lühring und empfehle am Ende noch einen Besuch der ARD Audiothek. Da gibt es BR24 Medien als Podcast. Und wir freuen uns auch über Rückmeldungen. Gerne an br24medien@br.de.